Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir kommen heute Abend zu Hiob 32. Wir haben durch all die Kapitel hindurch, Hiob 3 bis 31, diese harte Diskussion studiert zwischen Hiob und seinen drei Freunden, die ursprünglich gekommen waren, um ihn über all sein Leid zu trösten. Und in den Diskussionen verwandelten sie sich in wirkliche Feinde und haben Hiob schrecklich angegriffen und Unterstellungen gemacht, die sie einfach vermutet haben, ohne dass sie irgendetwas dafür in den Händen hatten. Und letztes Mal haben wir dann noch gelesen, im letzten Satz von Kapitel 31, die Worte Hiobs sind zu Ende. Und damit ist dieser Teil abgeschlossen. Und jetzt kommt die große Überraschung heute Abend, also insbesondere, wenn man das Buch Hiob zum ersten Mal liest. Oh, da war noch ein Vierter, der sich zu den drei Freunden da hingesellt hat. Und zwar ein junger Mann, Elihu. Und seine Rede von Kapitel 32 bis 37 ist einfach eine Sensation. Dieser Mann hatte wirklich Durchblick und konnte das, was die drei weisen Freunde nicht verstanden haben, das konnte er klären. Darf ich bitten, Sascha, wir lesen die Verse 1 bis 5.
Und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barachels, des Busitas, aus dem Geschlecht Ram. Über Hiob entbrannte sein Zorn, weil er meinte, er sei Gott gegenüber
im Recht. Über seine drei Freunde aber entbrannte sein Zorn, weil sie keine Antwort fanden und Hiob doch verurteilten. Elihu aber hatte mit seiner Rede an Hiob gewartet, denn jene waren älter als er. Als aber Elihu sah, dass im Mund jener drei Männer keine Antwort mehr war, da entbrannte sein Zorn.
Danke. Also, der erste Satz. Jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten. Das Wort aufhören ist eine Überraschung. Im Hebräischen ist das Wort Shavat. Ja, das wir kennen aus 1. Mose 2, Vers 4. Und Gott ruhte am siebten Tag. Und aus diesem Wort Shavat leitet sich dann her das Wort Shabbat für den Ruhetag. Und da haben sich doch immer Leute gefragt, ja, wie war das eigentlich? War Gott müde nach dem Sechstagewerk? Nein, Gott ist Gott. Ja, warum heißt es, er ruhte? Nun, das Wort heißt eben aufhören und dann auch ruhen. Aber die Grundbedeutung ist aufhören, zu schaffen. Also genau so, wie die aufgehört haben zu reden. Und das ist etwas ganz Wichtiges, diese Belehrung in 1. Mose 2, dass Gott eben am siebten Tag aufgehört hat zu schaffen. Das macht klar, dass eben wir in einer Zeit leben, in der Gott nicht mehr schafft. Und in der Naturwissenschaft hat man das sogar mit einem der ganz grundlegenden Sätze beschrieben, nämlich der erste thermodynamische Hauptsatz. Der sagt, kompliziert gesagt, dass die Menge der Energie bleibt immer dieselbe. Aber wenn man versteht, was das bedeutet, das heißt nämlich Folgendes, dass nicht plötzlich aus dem Nichts neue Energie entsteht. Es gibt nur die Energie im Weltall, die es gibt. Eine ganz bestimmte Menge. Der zweite Satz sagt dann, und diese Energie wird umgewandelt in andere Formen von Energie. Aber die Energie kann nicht zerstört werden. Das heißt, die Summe der Energie im Universum bleibt immer gleich und es entsteht eben keine neue Energie. Warum? Weil Gott nicht mehr schafft. Das ist etwas ganz grundlegend anderes. In der Schöpfung, da sehen wir, wie Gott sogar aus dem Nichts Energie, Materie erschaffen hat. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Aber am siebten Tag hat Gott gestoppt zu schaffen. Also, das nur so als kleiner Exkurs zu dem Wort hörten auf. Und dann wird hier erklärt, man beachte, wir haben plötzlich nach all diesen Kapiteln von Poesie, das war ja alles poetisch, und wir haben auch schon gesehen, dass die tatsächlich auch so gesprochen haben, so schön. Aber plötzlich haben wir hier einen Prosa-Absatz. Also keine Poesie mehr, sondern es wird bis Vers 5 beschrieben, wie das jetzt zu verstehen ist mit diesem vierten Freund. Also die drei Freunde, die haben sich gesagt, mit Hiob kann man nicht sprechen, der ist in seinen Augen gerecht, ein Selbstgerechter. Und dann lesen wir in Vers 2, da entbrannte der Zorn Elihus. Aber wir werden noch im Weiteren sehen, der hat schon lange zugehört bei diesen Diskussionen. Und er ist nicht einfach von Anfang an zornig geworden, sondern hat zugehört. Was kommt da raus? Und erst als alles abgeschlossen war, da wurde er zornig. Und wir werden gleich sehen, das war jetzt in diesem Fall ein heiliger Zorn. Es ist die Art von Zorn, zu der die Gläubigen aufgerufen werden, in Epheser 4, Vers 26. Interessant, es gibt also eine Bibelstelle, die sagt im Neuen Testament, dass wir zuweilen zornig werden sollen. Aber das muss man eben gut erklären. Das kann man nicht einfach so sagen. Denn sonst missbraucht man dieses Wort. Liest du uns, Sascha, Epheser 4, 26 bis 27.
Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel.
Danke. Also, hier haben wir einen Befehl. Das ist ein Imperativ. Zürnt. Und dann geht der Satz weiter. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Psalmen. Zürnt und sündigt nicht. Oder das Kai und kann auch übersetzt werden mit aber. Zürnt, aber sündigt nicht. Ja, beim Zornigwerden versündigt man sich sehr schnell. Aber hier wird gesagt, seid zornig, aber ja nicht so, dass es zur Sünde leitet. Und dann wird auch gesagt, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Und hier muss man gut betonen, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das ist eben ein anderer Zorn, unser Zorn, als wenn es eben geht um die Dinge Gottes. Wenn wir sehen, dass Gott in seiner Ehre angegriffen wird, das muss den Gläubigen innerlich erregen. Wenn er da einfach neutral bleibt, ist es eigentlich Ausdruck der Gleichgültigkeit. Ja? Aber ein inneres Empörtsein, das wird da ausgedrückt, aber das ist nicht unser Zorn, wo der aufkommt, wenn wir verletzt sind, wenn wir eben in unseren Rechten uns übergangen fühlen. Und vor diesem eigenen Zorn warnt uns Gott, dass man das sofort auch ordnen soll, noch bevor Sonnenuntergang ist. Und gut, wenn Ehepaare es bis dann nicht geschafft haben, dann wenigstens bevor sie dann einschlafen. Ja, das ist so ein wichtiges Prinzip, dass man nicht einfach einschläft und die Sachen sind nicht geregelt. Ja, also dann dazu noch eine Stelle aus Jakobus 1, Vers 19 und 20. Ich muss vielleicht noch hinzufügen, wir haben also gelesen, die Sonne soll nicht untergehen über unseren Zorn und gleich im selben Satz wird noch hinzugefügt und gebt nicht Raum dem Teufel. Das heißt also, mit falschem Zorn kann man als Gläubiger sich dem Wirken Satans öffnen. Sehr ernst. Ja, aber jetzt Jakobus 1, Vers 19.
Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit.
Und genau das hat Elihu gemacht. Er war schnell zum Hören. Der hat sich nie gemeldet. Keine Wortmeldung dazwischen. Und das waren ja Diskussionen, die waren nicht an einem Tag, sondern das hat sich über eine Zeit hin erstreckt. Er hat zugehört. Er war also schnell zum Hören. Und wirklich sehr langsam zum Reden. Erst als klar war, Hiob hört auf, die Worte Hiob sind zu Ende. Und die Freunde reden nicht mehr. Der jüngste der drei Freunde hat ja sich gar nicht mehr gemeldet. In der letzten Runde. Und dann hat Hiob das noch übernommen. Und er hört zu. Also, langsam zum Reden und er war auch langsam zum Zorn. Und so muss man sagen, das war also ein Zorn, wo er wirklich empört war über das Unrecht. Und werden sehen, das Unrecht von Hiob und den drei Freunden. Also da lesen wir 32,2, da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barachels, des Busiters vom Geschlecht Ram, sein Zorn entbrannte gegen Hiob. Er war zornig gegen Hiob. Aber, wir werden dann gleich sehen, in Vers 3, und sein Zorn entbrannte gegen seine drei Freunde. Auf die ist er auch zornig. Und das wird nochmals gesagt in Vers 5, und als Elihu sah, dass keine Antwort im Mund der drei Männer war, da entbrannte sein Zorn. Also zweimal wird gesagt, dass er gegen die drei Freunde zornig war und einmal gegen Hiob. Jerry?
Ich habe eine Frage. Dieser Elihu des Busiters,
ja.
Ist das ein Nachkomme von Nahor, dem Bruder Abrahams, weil der einen Sohn hatte, der hieß Bus?
Also, Elihu ist ein Busiter. Und die Frage ist, eben ob er aus der Verwandtschaft von Abraham kommt, ja, weil dort ein gewisser Buß erwähnt wird. Nun, wenn zwei gleiche Namen vorkommen, dann darf man noch nicht schnell sagen, das ist der gleiche. Oder das hängt mit dem gleichen Namen zusammen. Das ist übrigens eine sehr wichtige Sache, gerade in der Archäologie. Da findet man zum Beispiel ein Siegel und da steht drauf, das Siegel von dem und dem, und das ist der gleiche Name, den man auch in der Bibel findet. Und da könnte man ganz schnell sagen, ja gut, das ist das persönliche Siegel von dieser und dieser Person, die in der Bibel erwähnt wird. Ja? Aber da muss man als Archäologe nüchtern sagen, die Namensgleichheit, das ist nicht einfach so schnell ein Beweis. Da braucht es noch viel mehr Einzelheiten, um das zu belegen. Das ist zu wenig. Und da muss es zum Beispiel auch aus der gleichen Zeit sein. Ja, zum Beispiel hat man ein Siegel von einem Jerachmeel. Und den kennen wir auch aus der Bibel. Am Schluss von 2. Könige ist das ein hoher General. Aber es ist eben so, man konnte auch zeigen, dass dieses Siegel genau aus der Zeit von dem Untergang von Jerusalem zur Zeit von Jeremia war. Also passt von der Zeit her. Und dann wird in der Bibel noch gesagt, dass dieser Jerachmeel in Mizpa war. Und ausgerechnet sagt die Bibel, dass eben dieser Jerachmeel eben, er wird erwähnt im Zusammenhang mit Mizpa. Ja, das passt alles schön zusammen. Und dann ist auch bei diesem Siegel das Spezielle, da ist ein Streithahn drauf. Also ein Kampfhahn. Und das ist sehr ungewöhnlich bei Siegeln. Man hat Jahrhunderte gefunden in Israel aus biblischer Zeit. Aber dass da Bilder drauf sind, das ist sehr selten. Und da ist ein Bild drauf. Und das passt natürlich zu einem General. Das war sein Emblem. Ein Streithahn. Ja, im Kampf. Ja. Und da kommen also all diese Elemente zusammen und dann kann man effektiv schließen, jawohl, das ist tatsächlich ein Siegel von dieser Person, die so konkret in der Bibel erwähnt wird. Und man hat übrigens Dutzende von solchen Siegeln gefunden, die ganz präzisen Personen der Bibel zugeordnet werden können. Aber eben mit sauberer Methodik, der Name allein, das reicht noch nicht. Da müssen diverse weitere Punkte sein, die das unterstützen, bis man sagen kann, ja, das ist klar. Und so ist es eben auch, wenn der Name Buß vorkommt, da im Geschlecht von Abraham und jetzt hier Elihu der Busiter, das ist noch nicht ein Beweis. Dann kommt dazu, es wird gesagt, er ist vom Geschlecht Ram, nicht aus dem Geschlecht von Buß. Und es ist eben so in der Bibel, ist Buß auch eine Ortschaft. Und zwar, wie wir hier auf der Karte sehen, ein bisschen Geografie des Umfeldes von Hiob. Hiob stammt ja aus dem Land Uz. Und das haben wir am Anfang ja schon betrachtet. Das Land Uz wird in den Klageliedern zusammengebracht mit dem Land Edom. Das ist das Gebiet hier südlich von dem Toten Meer, da im heutigen Jordanien. Und da kommt auch die Ortschaft Teman vor. Und von da kam Eliphas, der Temaniter. Der Temaniter kam von Teman. Ja? Und wir haben gesehen, Bildad, der Schuchiter, das kann man in Verbindung bringen mit Schuach, da oben beim Euphrat. Und dann haben wir noch einen weiteren Freund, das war der Naamatiter. Und das könnte man in Zusammenhang bringen mit Naama, Josua 15, 41, das ist da im späteren Land Israel, im Land Kanaan. Und jetzt ist es eben so, in Jeremia 25, 23, da finden wir die Ortschaften Dedan und Buß. Können wir das kurz aufschlagen? Jeremia 25. Da werden verschiedene geografische Namen aufgeführt von den Propheten. Liest du vielleicht ab Vers 21 bis 23.
Edom und Moab und die Ammoniter, auch alle Könige von Tyrus und alle Könige von Sidon und die Könige der Inseln jenseits des Meeres, Dedan, Tema und Buß und alle mit gestutztem Bart, alle Könige Arabiens und alle Könige des Völkergemisches, die in der Wüste wohnen.
Danke. Also da wird die arabische Wüste erwähnt, Arabien und in dem Zusammenhang Dedan, Tema und Buß. Nun sehen wir, Dedan ist da ganz unten in der Karte im heutigen Saudi-Arabien. Jetzt gehen wir da den Handelsweg hoch von Dedan nach Tema, das ist der nächste Name, und dann wird Buß erwähnt. Und das ist ein Hinweis, dass das eben nördlich liegen muss von Tema, so in diesem Bereich im heutigen Saudi-Arabien. Und so kann man sagen, Elihu kam aus Buß, im heutigen Saudi-Arabien. Also schön, in der Sprache von heute etwas populär gesagt, Elihu, ein Mann aus Saudi-Arabien. Und das ist der Mann, der wirklich Durchblick hatte. Und sein Name Elihu, weiß jemand, was das bedeutet?
Er ist mein Gott.
Eli heißt mein Gott, aber Elihu. Also mein Gott ist er. Und das ist eine Ausdrucksweise im Hebräischen, um zu sagen, mein Gott ist derselbe. Also kommt mehrmals vor in der Bibel. Gott ist er. Das heißt, er ist derselbe. Der sich nie ändert. Und das ist also eine Aussage über Gott, der in seiner Gerechtigkeit, in seiner Wahrheit immer derselbe bleibt und unbestechlich ist. Der Herr Jesus wird so genannt in Hebräer 1, wenn wir das kurz aufschlagen. In Hebräer 1 spricht Gott, der Vater, zu seinem Sohn. Und da sagt er, Folgendes. Des Zusammenhangs wegen kannst du lesen ab Vers 8, was Gott, der Vater, in Bezug auf den Sohn sagt. Und dann bis und mit 12.
Aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Mehr als deine Gefährten. Und du, o Herr, hast im Himmel die Erde gegründet, und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe, und deine Jahre nehmen kein Ende.
Danke. Also ganz gewaltig. Schon in den Versen davor sieht man, also Gott spricht zu seinem Sohn. Schon in Vers 5, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohn sein. Und so weiter. Und dann sagt er eben in Bezug auf den Sohn, Vers 8, dein Thron, o Gott. Gott, der Vater, spricht seinen Sohn an mit o Gott. Das ist gewaltig. Aber da hören wir etwas über den Dialog in der Gottheit. Und weiter sagt er zum Sohn, Vers 10, und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Also der Vater spricht den Sohn an mit Herr, Kyrios. Das ist eigentlich, steht für Jahwe im Alten Testament, den Namen Gottes des Ewigen. Und er sagt, du warst das, der damals im Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und hier sagt der Vater, du Herr hast im Anfang. Also der Sohn hat das ausgeführt nach den Plänen des Vaters. Denn 1. Korinther 8, Vers 6 sagt, alle Dinge kommen von Gott, dem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und auch dort wird er Herr genannt. Du Herr hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen. Es wird zu einem Weltuntergang kommen. Du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie werden verwandelt werden. Und dann sagt er, du aber bist derselbe. Und das ist ein Zitat aus Psalm 101, wo der Heilige Geist nun im Neuen Testament erklärt. Und das muss man so verstehen, dass diese Aussage da in Psalm 102, 26 bis 28, da spricht Gott, der Vater, zu seinem Sohn. Und auf Hebräisch sagt er, Ata, hu. Ata heißt du. Hu, er. Du, er. Das ist die Art, und weiß ich, wie man auf Hebräisch sagt, du bist derselbe, der sich nie ändert. Ata, hu. Eli, hu. Und hier steht es Ho Autos auf Griechisch. Das ist ein Gottesname. Derselbe. Der sich nie ändert. Und darum am Schluss des Hebräerbriefes wird das quasi wie nochmals aufgenommen. 13,8. Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Der Unveränderliche. Und das drückt der Name Elihu aus. Und das wird von Bedeutung sein für seine Rede. Und nun gehen wir gerade weiter in Hiob 32. Frage. Warum ist er zornig gegen Hiob?
Weil sich Hiob selber
rechtfertigt. Ja, aber ist das falsch, wenn man sich selber rechtfertigt? Wenn du angegriffen wirst. Was heißt übrigens rechtfertigen? Was heißt das Wort rechtfertigen?
Sich unschuldig sprechen.
Sich?
Unschuldig sprechen.
sich unschuldig sprechen. Also erklären, man ist gerecht, man hat es schon richtig gemacht. Das ist sich selber rechtfertigen. Also im Römerbrief, die Rechtfertigung durch Glauben bedeutet, Gott spricht einen Menschen gerecht. Er sagt, dieser Mensch ist gerecht. Ja, wie ist das möglich? Römer 1 und 2 sagt, dass alle Menschen ungerecht sind. Ja, aber es wird in Römer 3 erklärt, dass es eine Möglichkeit gibt, wie der Mensch völlige Vergebung bekommen kann. Durch das Opfer des Herrn Jesus, durch sein Blut. Und wenn alle Schuld, alles Unrecht weg ist, was bleibt dann? Das ist der Mensch gerecht. Und Gott spricht den, der an Jesus Christus glaubt, und damit wird sein Erlösungswerk zugerechnet, den Menschen spricht Gott gerecht. Also rechtfertigen heißt als Wort nicht gerecht machen, sondern als gerecht erklären. Also jemand, der bereits eben durch den Glauben gerecht geworden ist, der wird als gerecht erklärt. Gott rechtfertigt. Aber wenn wir uns selber rechtfertigen, dann bringen wir Argumente, um zu sagen, warum wir da schon richtig gehandelt haben. Also wir versuchen damit, uns als gerecht zu erklären. Aber jetzt Frage, heißt es wirklich, dass Hiob sich selber gerechtfertigt hat? Oder was steht da ganz genau? Wer hat eine Elbenfelder? Oder noch genauer, also er hat Gott nicht gerechtfertigt, sagst du? Ja, sein Zorn entbrannte gegen Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigte als Gott. Er hat ja in den Reden immer wieder auf wunderbare Art über Gott gesprochen und seine Größe, seine Majestät dargestellt und auch seine Gerechtigkeit, aber Hiob hat enorme Energie darauf verwendet, um zu zeigen, dass er nicht ein Verbrecher ist, wie die drei Freunde gesagt haben. Die haben gesagt, du hast ganz schwer gesündigt, das muss so sein, weil ein Gerechter nicht einfach so leidet. Und er hat versucht zu zeigen, nein, das ist nicht wahr. Und wir haben ja letztes Mal nochmal dieses abgeklärte Zeugnis gelesen in Kapitel 31, wo er zeigt, wie sein Leben ausgesehen hat in Gottesfurcht vor Gott und auch wie er in der Ehe treu war. Er hat mit seinen Augen einen Bund geschlossen, damit seine Augen ihn nicht verführen zu Ehebruch zum Beispiel und vieles andere. Aber er hat viel mehr Energie darauf verwendet, sich als gerecht darzustellen anstatt Gott. Und wir werden noch darauf zurückkommen, er hat an gewissen Stellen Gott als seinen Feind dargestellt. Also, er hat sich selber mehr gerechtfertigt als Gott und das hat den heiligen Zorn beherrschter Zorn von Elihu ausgelöst. Übrigens, wir lesen auch einmal, dass der Herr Jesus erzürnte. Wo? Ja, bei der Tempelreinigung. Dort wird aber nicht gesagt, dass er zornig war. Er hat eine Geißel genommen und hat die Leute hinausgetan. Und der Eifer um das Haus Gottes hat ihn verzehrt, wird in Johannes 2 gesagt. Aber ausdrücklich Zorn. Also das stimmt natürlich, das war so. Ja, das ist nochmals ein anderer Ausdruck. Also wie heißt es bei dir in der Übersetzung? Ergrimmte im Geist. Das ist natürlich nochmals ein bisschen eine andere Gemütsbewegung, aber es ist verwandt. Aber noch deutlicher, Markus 3. Und zwar, der Herr hatte in der Synagoge am Sabbat jemanden geheilt. Und der Herr hat zuerst die Pharisäer gefragt, darf man am Sabbat etwas Gutes tun oder etwas Böses? Leben retten oder töten? Und sie haben einfach nichts gesagt. Weil sie hofften, das ist jetzt eine Falle für ihn. Aber sie hätten ja sagen müssen, natürlich ist das Gebot, Leben zu retten, steht über dem Sabbatgebot. Ja, aber das wollten sie nicht sagen. Und dann lesen wir in Markus 3, Vers 5.
Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere.
Noch Vers 6.
Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit dem Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten.
Ja, das war genau nach einem Jahr seines öffentlichen Dienstes. Und das ist der erste Mordanschlag. Kann man datieren auf das Jahr 30. Und eben da heißt es, dass der Herr Jesus auf sie blickte mit Zorn, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens. Das war ein heiliger Zorn, eben ein beherrschter Zorn über die Bosheit. Wie kann ein Mensch so verstockt sein? Die Wahrheit liegt auf der Hand. Natürlich steht das Gebot, Leben zu retten, über dem Sabbatgebot. Nein, sie schweigen, um dann schließlich das als Anlass zu nehmen, einen Mordanschlag zu beschließen. Ja, also, drum sehr wichtig, die wörtliche Übersetzung der Elberfelder gegen Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigte als Gott. Er hat Gott gerechtfertigt, aber viel zu wenig. Und er hat in seinen Reden einen Schleier auf Gottes Herrlichkeit gelegt. Denn die Freunde hätten sich sagen können, also wenn das stimmt, was Hiob sagt, dann ist irgendwie etwas fragwürdig im Handeln Gottes. Und diesen Zweifel hat Hiob durch seine Argumentation ausgelöst. Und dann lesen wir Vers 3. Und sein Zorn entbrannte gegen seine drei Freunde. Warum? Warum gegen die Freunde?
Weil sie keine Antwort fanden.
Sie fanden keine Antwort. Und zweitens?
Und doch verurteilt.
Und sie haben Hiob verurteilt. Also zwei Gründe werden hier genannt. Es gibt ja noch einen dritten. Zwei Gründe. Keine Antwort. Ja gut, aber wenn einer keine Antwort hat, ist das Schuld? Ja, im Fall dieser Männer war das Schuld. Die waren schon lange auf dem Glaubensweg. Und die hätten verstehen müssen, dass Gott nicht so ist, wie sie Gott beschreiben. Dass quasi Gott immer das Böse straft und der Gerechte, dem geht es immer gut. Gott handelt nicht so. Und das war eine geistliche Blindheit bei den Freunden. Und darum wird hier gesagt, er war zornig, dass die keine richtige Antwort finden. Also es kann sein, dass man sagen muss, wir machen uns schuldig, weil wir nicht fähig sind, da und da eine klare biblische Antwort zu geben. Also man darf jetzt auch nicht falsch verstehen. Ja? Ich sage, es gibt Umstände, wo wir eigentlich alle Voraussetzungen hätten, um Gottes Antwort zu wissen, aber aus irgendwelchen geistlichen Problemen in unserem Leben sind wir geblendet. Und da kann man den Vorwurf machen. Warum habt ihr keine Antwort? Und der zweite Grund, sie haben Hiob verurteilt. Und das Wort verurteilen im Hebräischen hängt zusammen mit dem Wort Rasha. Das ist wahrscheinlich bekannt, was der Rascha ist. Der Rascha, das ist der Gesetzlose. Also, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen. Das ist das Wort Rascha in Psalm 1, Vers 1. Und dieses Wort Hirschia heißt, jemanden als Rascha erklären. Also einen, der sich einfach skrupellos über Gottes Gebote hinwegsetzt. Das ist der Rascha. Der Gesetzlose im Psalm 1. Und sie haben das aus ihm gemacht. Die haben nicht einfach etwas, ja, da irgendwie, das ist nicht so ganz richtig, was du machst, Hiob, oder das ist falsch. Nein, sie haben ihn als gerechten, treuen Gläubigen hingestellt, als hätte er ganz schwer gesündigt. Und das macht Elihu zornig, weil er weiß, das stimmt ja nicht. Und sie haben das einfach vermutet, aus ihrer Logik heraus, wenn jemand schwer leidet, dann muss er unbedingt etwas Schwerwiegendes gemacht haben. Und diese Logik war vollkommen falsch, Und Elihu ist erzürnt über dieses falsche Denken. Sie hatten ja keine Anhaltspunkte, wo sie irgendwie darauf hätten aufbauen können. Und jetzt werden wir sehen in dieser Rede, Elihu beruft sich immer wieder auf das, was Hiob gesagt hat in diesen Reden. Das heißt, er hat also nicht irgendwie sich abgestützt auf irgendwelche Vermutungen. Das könnte ja, und im tiefsten Innern meint Hiob das doch anders, als er sagt, sondern auf die Fakten. Er stützt sich ab auf das, was Hiob gesagt hat. Und da setzt er ein. Also so vorbildlich. Und dann wird noch in Vers 4 gesagt, warum hat Elihu so lange gewartet? Ja, er war wirklich der Jüngste. Und wir werden noch gleich sehen, nicht nur ein bisschen, sondern deutlich jünger. Und Vers 5 sagt, erst als Elihu nach all diesen langen Reden gesehen hat, sie haben keine Antwort. Da ist eben sein Zorn entbrannt. Jetzt lesen wir weiter, Verse 6 bis 8, bis 9.
Und Elihu, der Sohn Barachels, der Busiter, ergriff das Wort und sprach, jung bin ich an Jahren, ihr aber seid grau, darum scheute und fürchtete ich mich, euch mein Wissen zu verkünden. Ich dachte, die Betagten sollen reden und die Bejahrten Weisheit lehren. Aber der Geist ist es im Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Angesehene sind nicht weise und Alte verstehen sich nicht aufs Recht.
Danke. Also, was war der Grund, warum man sagen kann, er war deutlich jünger? Ja, ihr seid Greise in der Elberfelder, alt in der Luther. Also er sagt jung und das hebräische Wort meint wirklich ein junger Mensch. Und die drei Freunde, obwohl wir gesehen haben, Eliphas war der Älteste, dann Bildad und Zophar. Und die haben auch immer in dieser Reihenfolge gesprochen. Die haben das Alter auch unter sich beachtet, aber sie waren alle Greise. Ja? Und darum, ein 60-Jähriger sollte immer noch einen besonderen Respekt haben gegenüber einem 70-Jährigen. Oder gegenüber einem 80-Jährigen. Ja? Er hat auch schon ein gewisses Alter und einige graue Haare oder sogar weiße. Aber es ist immer noch ein Unterschied. Das haben die anerkannt. Aber Elihu hat gesehen, die sind alle Greise und ich bin jung und darum lasse ich die reden. Also dieser Respekt vor dem Alter, das war eine Selbstverständlichkeit. Und das Wort hier für Greise, Yeshishim, das heißt solche, die weiße Haare haben. Ja, also man kann ableiten, Eliphas hatte nicht schwarze Haare, sondern er hatte weiße Haare. Und die anderen auch. Und er sagt, darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, euch mein Wissen mitzuteilen. Da war also eine Achtung. Und wenn wir denken, wie das in unserer Gesellschaft ist, da gibt es manchmal 20, 30-Jährige, die haben den Eindruck, jemand, der 30, 40 Jahre älter ist, das ist ihr Kumpel. Ja, also wirklich sehen den Unterschied nicht. Ja, also ich habe das schon ganz krass erlebt. Und gut, in einem Fall vielleicht auch, das war noch mit ADHS verbunden. Und dort ist ja auch die Gefahr, dass man irgendwie den Unterschied nicht gleich fühlt. Ja, aber da muss man es lernen. Es gibt verschiedene Methoden, ja. Man muss das lernen. Und das gehört eben auch zur Erziehung. Und wenn ich denke, in anderen Kulturen, in Thailand, das ist unglaublich. Dieser Respekt ist einfach da in der ganzen Gesellschaft. Und ich meine, da saß ich zum Beispiel irgendwo am Tisch und dann geht irgendein Thailänder an mir vorbei. Der würde jetzt aber nie so vorbeigehen. Sondern sobald er auf meiner Höhe ist, macht er so. hat mit mir nichts zu tun, nicht zu reden, er geht nur an mir vorbei. Das machen die. Das steckt voll drin. Das ist unglaublich. Und auch in Israel, alte Männer mit weißem Bart bis hier oder was auch immer, die gelten etwas. Das sind nicht alte Knacker. Ja, aber da ist etwas in unserer Kultur ist kaputt gegangen. Das muss man reparieren. Und er sagt, ich habe mich gescheut. Und das Wort für scheuen, sich scheuen, ist das Wort für kriechen. Also er vergleicht sich quasi mit einem Kriechtier. Ja, um zu zeigen, ich habe den Unterschied wahrgenommen. Und darum wollte ich gar nicht sagen, was ich dazu zu sagen hätte, was ich dazu weiß. Aber dann Vers 7, ich sagte, mögen die Tage reden und die Menge der Jahre Weisheit verkündigen. Also er hat wirklich sich gesagt, jetzt sind die vier da, Hiob und seine drei Freunde, dann sollen die sich auch dazu äußern, zu diesen schwierigen Fragen des Leidens. Aber er hat dann doch etwas festgestellt. In Vers 8 sagt er, jedoch der Geist ist es in den Menschen. Und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Da meint er nicht den Heiligen Geist, sondern der Geist im Menschen. Das ist eben diese Fähigkeit des Menschen zu höherem Denken. Wir können mal Psalm 77 aufschlagen. Asaf hat ein sehr schwieriges Thema, direkt verwandt mit dem Thema des Buches Hiob, das ihn sehr bewegt und er denkt darüber nach. Lesen wir Psalm 77, Verse 5 bis 7.
Du hältst meine Augenlider offen. Ich werfe mich hin und her und kann nicht reden. Ich gedenke an die alte Zeit, an die Jahre der Urzeit. Ich gedenke an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich sinne in meinem Herzen nach und es forscht mein Geist.
Ja, mein Geist, das ist der menschliche Geist. Und der forscht. Also die Fähigkeit zu forschen und wie hier im Zusammenhang haben wir gelesen, die Tage vor der Vorzeit überdenken, die Jahre der Urzeit, das können Tiere nicht. Und darum steht auch in Jesaja, Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Die Tiere haben nicht einen Geist, also diese Fähigkeit des höheren Denkens. Es wird von dem beseelten Leben gesprochen bei den Tieren. Natürlich, wenn man denkt an einen Hund, der hat ein seelisches Innenleben, ja? Aber er hat keinen Geist. Darum das höhere Denken, die sind schon schlau, aber das höhere Denken des Menschen hat er nicht. Und der Geist Gottes setzt beim Geist des Menschen an. Wo sehen wir das?
Römerbrief.
Ja, Römerbrief.
Wo es um Heilsgewissheit geht.
Genau, in Kapitel 8. Eine sehr hilfreiche Stelle in dem Zusammenhang. Ja, liest du, Sascha, Vers 16?
Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.
Ja, im Zusammenhang meint jetzt hier der Geist, wird vorher genannt, der Geist der Sohnschaft. Vers 15, der Geist Gottes. In Vers 14, das ist der Heilige Geist. Und hier wird gesagt, der Geist selbst bezeugt unserem Geist. Also man kann das Griechische übersetzen, bezeugt mit unserem Geist oder einfach bezeugt unserem Geist. Das ist die bessere Übersetzung. Also der Heilige Geist anhand des Wortes Gottes kann einem Gläubigen zeigen, dass er ein wahres Kind Gottes ist. Er zeigt, du hast ja deine Sünden bekannt, nach 1. Johannes 1, Vers 9, bereut. Du hast an das Werk des Herrn Jesus geglaubt und es ist für dich in Anspruch genommen. Und das ist ja das, was Gottes Wort sagt, dann ist man, wird man ein Kind Gottes. Und so kann der Heilige Geist also bei dem Geist des Menschen ansetzen und ihm bezeugen. Und bei den Tieren ist das eben nicht so. Und darum hat man noch nie einen Affen im Zoo gesehen. Ja? Das machen die nicht. Affen haben keinen Gottesbezug. Und darum findet man das Thema Glauben im Tierreich nicht. Das ist etwas typisch Menschliches und hängt zusammen mit dem Geist. Aber interessant, der Geist Gottes setzt nicht an beim Körper. Manche denken, wenn man so einen richtigen Sound und stampfenden Rhythmus reinbringt, dann kann man den Leuten das Evangelium rüberbringen. Nein, der Teufel setzt zum Beispiel beim Körper an. Zum Beispiel bei Yoga geht das nämlich so, dass über den Körper der Geist passiv gemacht wird, so dass man sich öffnet für dämonische Einwirkungen. Also die Übungen in Yoga sind nicht Gymnastik, die sind ganz anders. Ich war bei der Gymnastik, da geht man bis an die Schmerzgrenze und dann wieder zurück. Aber beim Yoga ist es so, typischerweise verharrt man in der Schmerzgrenze. Das ist übrigens auch gar nicht gesund. Nein, Gymnastik ist gesund, eben bis zur Grenze und dann wieder zurück. Und die Bewegungen sind alle ganz langsam. Ja? Und das soll eben den Geist passiv machen. Und dann haben sie natürlich noch symbolische Bedeutung im Zusammenhang mit dem Götterkult im Hinduismus. Das ist nichts Neutrales, aber eben darauf ausgerichtet, dass der Geist passiv wird. Und wenn unser Geist passiv wird, dann öffnet man sich für den Einfluss von anderen Geistern. Das funktioniert so. Man kann das anstatt mit Yoga, kann man das auch mit Drogen machen. Aber dann öffnet man den Geist auch durch die Passivität, die bei der Droge entsteht, für andere Geister. Und so versucht der Teufel über den Körper Einfluss zu bekommen. Aber der Geist Gottes, der geht nicht über die Persönlichkeit des Menschen hinweg, sondern er bezeugt den Geist. Die Reklame geht ja auch nicht über den Geist, sondern es geht über Empfindungen und auch Sehnsüchte und auch über Begierden des Menschen. Ja? Das ist ganz typisch. Reklamen, die sind nicht dazu da, zu erklären, warum dieses Produkt aus dem Grund eben besser ist als das. Nein, es muss irgendwie eine Verbindung haben mit Ferien und teuren Ferien oder irgendeine Assoziation wecken. Und so wird auch der Geist des Menschen umgangen, um die Menschen eben zu verführen. Aber der Geist Gottes ist ganz anders. Er verführt nicht, sondern er führt und er setzt an beim Geist. Und jetzt gehen wir zurück zu Hiob 32,8. Jedoch der Geist ist es in den Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Eben indem der Heilige Geist den Geist des Menschen unterweist, dann wird der Geist des Menschen weise und verständig. Und jetzt macht Elihu klar, und das hängt nicht automatisch am Alter. Es ist nicht so, dass in geistlichen Dingen automatisch die Alten eben besser stehen als Junge. Sonst kommt darauf an, wie steht man persönlich zum Herrn und zu seinem Wort. Davon ist es abhängig. Und darum sagt er, nicht die Bejahrten sind weise, noch verstehen die Alten, was recht ist. Er hat sie geachtet, aber gesehen, sie sind irre gegangen. Und wir haben ja das deutsche Sprichwort, Alter schützt nicht vor Torheit. Alter kann ein Vorteil sein, wenn man das nutzt, eben im Guten. Aber je nachdem kann es eben auch anders sein. Und dann Vers 10, darum sage ich, höre mir zu. Auch ich will mein Wissen kundtun. Jetzt richtet er sich an Hiob persönlich. Er sagt nicht hört, sondern höre, an Hiob gerichtet. Und dann erklärt er noch etwas ganz Wichtiges in Vers 11. Lies das nochmals, Sascha.
Siehe, ich habe eure Reden abgewartet, auf eure Einsichten gehört, bis ihr die rechten Worte finden würdet.
Noch Vers 12.
Und ich gab aufmerksam auf euch acht, aber siehe, da war keiner, der Hiob widerlegt hätte, der seine Reden beantwortet hätte.
Ja, also das Erste, siehe, ich harrte auf eure Reden. So bis jetzt die Elbefelder. Harren drückt aus, aushalten und warten. Und das drückt eben auch aus, er hat eine Erwartung. Er dachte nicht, diese alten Knacker, die wissen sowieso nichts. Sondern er hatte die Erwartung, diese alten Männer, die werden jetzt etwas ganz Grandioses zu diesem schwierigen Thema Leiden sagen. Also er hatte eine positive Erwartung, da kommt etwas. Er hat nicht im Vornherein gedacht, ja, da ist ja nichts zu erwarten. Er hatte auf das, was sie sagen würden. Und dann zweitens, was wird gesagt? Man muss jetzt auf die Verben speziell achten. Harren, das Erste, und dann? Ja. Hören. Horchte auf eure Einsichten. Also er hat zugehört. Das ist etwas Schwieriges, was wir alle eben lernen müssen oder lernen mussten. Man muss zuhören jemand anderem, was er sagt. Und auch in der Seelsorge sehr wichtig, man muss zum Beispiel zuhören. Allerdings habe mir gerade vor kurzem jemand gesagt, ich habe gelernt von einem Seelsorger, du kannst die Leute einfach reden lassen, bis zu dem Moment, wo sie sagen, aber, dann musst du zuhören. Ja, weil dann kommt die Wahrheit raus. Ja, gut, ich meine, eine Frau sagt, mein Mann ist schon ein Lieber und er gibt sich schon Mühe. Und dann legt sie los, ja? Gut, aber ich würde sagen, das vorher muss man auch anhören. Auch das ist wichtig, um das Ganze zu verstehen. Und das war bei ihm also so, er hat zugehört. Und zwar, bis ihr Worte ausfindig gemacht hättet. Also, hat sie reden lassen, ist noch nicht so ganz klar, ja, aber vielleicht kommt es jetzt noch, ja? Hat immer noch gehofft, jetzt kommt's. Es kam nicht. Und dann sagt ihr noch ein drittes Verb. Sagen wir zusammen. Ja, Acht geben. Oder Elbefelder sagt, ich richtete meine Aufmerksamkeit auf euch. Das bedeutet, er hat nicht nur Erwartung gehabt, zugehört mit einer Erwartungshaltung, sondern beobachtet und er war doch konzentriert. Und das ist auch der Punkt, warum ich mir immer wieder sage, nach eine Stunde, zwei Stunden Seelsorge, boah, jetzt muss ich Klavier spielen. Also irgendeine Beethoven-Sonate oder sowas. Weil das ist eine solche Spannung, wenn man zuhört und versucht, auch jeden Satz mitzugehen und mitzudenken und dann sich überlegen, und was könnte man vielleicht da dann dazu sagen. Das ist nicht einfach so, ja eben, lassen wir mal reden, bis aber kommt. Ja, also, und das war bei ihm so, er richtet seine Aufmerksamkeit auf sie. Eben mit Konzentration zuhören. Und dann stellt er fest, und siehe, keiner ist unter euch, der Hiob widerlegt, der seine Reden beantwortet. Also jetzt haben wir einen dritten Punkt. Der erste war ja, können wir wiederholen, er war zornig, weil sie Punkt 1. Keine Antwort fanden. Zweitens, sie haben ihn verdammt, verurteilt. Und drittens, sie haben ihn nicht widerlegen können. Und auch da, es wird eigentlich erwartet von diesen Männern, die galten als Weise Und wir müssen wirklich sehen, Kapitel 34, 2 sagt Elihu, hört, ihr Weisen, meine Worte, und ihr Kundigen, gebt mir Gehör. Also, das waren nicht irgendwelche Leute. Das waren anerkannte Weisen, anerkannte Leute, die kundig waren im Wort Gottes. Und so wird von ihnen erwartet, dass sie auch widerlegen können, wenn jemand etwas Falsches erzählt. Das ist ja auch eine Erwartung an die Ältesten im Neuen Testament. In Titus 1, da wird eine Liste aufgeführt, in Titus 1, Vers 5 bis 9. Was sind Kennzeichen eines Ältesten? Und da lesen wir Vers 9.
Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen.
Ja, da wird also gesagt, dass er von Herzen der gesunden Lehre anhängt, dem zuverlässigen Wort anhängt. Das ist eben ein Herzensanliegen, nicht einfach so eine intellektuelle Sache. Ein Herzensanliegen. Und dann wird gesagt, er muss die Widersprechenden überführen können. Und überführen bedeutet eben nicht, dass man sagt als Ältester, wir haben in der Gemeinde diese Tradition und wir sind konservativ und darum bewahren wir diese Tradition. Nein, er muss zeigen, was sagt das Wort Gottes dazu. Und er muss es begründen können, um dann auch eine Haltung oder eine Lehrmeinung, die vom Wort Gottes abweicht, eben widerlegen zu können. Und wenn ein Ältester das nicht kann, ja, dann braucht es einen Elihu, der zornig wird. Warum ist er einfach neutral gegenüber falschen Lehren? Und da sagt er also, keiner unter euch hat Hiob widerlegt und wirklich so dann mit Widerlegung beantwortet. Vers 13, liest du nochmals.
Sag nur ja nicht, wir haben die Weisheit gefunden. Gott wird ihn wegfegen, nicht ein Mensch.
Ja, also diesen Weisen, die er als Weise anerkennt, gibt eine Ermahnung den drei Freunden. Sag nicht, wir haben Weisheit gefunden. Das würde bedeuten, dass sie selbstgefällig sind. Oder wie es in Sprüche 3 heißt, jemand, der weise ist in seinen Augen. Das geht nicht. Ja, und dann sagt Elihu, Gott wird ihn aus dem Feld schlagen, nicht ein Mensch. Also Gott wird Hiob widerlegen. Und wir sehen aber im Weiteren, er gebraucht Elihu. Und dann Vers 14, da sagt er, er hat ja an mich keine Worte gerichtet. Und mit euren Reden werde ich ihm nicht erwidern. Also da stellt ihr Folgendes fest, in all diesen langen Reden wurde ich nie mit einbezogen. Das ist auch noch ein Punkt. Diese alten Männer hätten ja noch sagen können, Elihu, hättest du auch noch was dazu zu sagen? Weil er hatte so viel Respekt, dass er nichts sagen wollte. Aber er wurde gar nicht einbezogen. Und auch Hiob hat nicht zwischendurch gesagt, Elihu, und wie siehst du die Sache? Nein, bis Schluss war, die Worte Hiobs zu Ende, aber er hat ihn gar nicht einbezogen. Aber das konnte Elihu ertragen. Und darum kann er da eben wirklich geistlichen Rat geben. Er gibt Hiob die richtigen Antworten, wie wir noch sehen werden. Aber das ist alles Einführung in seine Rede. Und zwar sagt er dann weiter, und jetzt, wenn ich Antwort gebe an Hiob, werde ich garantiert nicht Eliphas, Bildad und Zophar wiederholen. Und wir werden sehen, tatsächlich, seine Rede ist ganz anders. Und in Vers 15 betont er, sie sind bestürzt, sie antworten nicht mehr, die Worte sind ihnen ausgegangen. Da betont er, also die drei mussten selber sehen, sie waren gezwungen, aufzugeben. Und ich sollte warten, weil sie nicht reden, weil sie dastehen, nicht mehr antworten. Traurig, die sitzen gar nicht mehr. Die sind schon aufgestanden. Oh, was ist das für eine Situation? Die sind ja schon, kann man sagen, am Gehen. Und jetzt spricht Elihu. Und er sagt, ja, also wenn sie da schon aufgestanden sind und alles ist am Schluss, jetzt darf ich doch reden. Es ist doch nicht irgendwie unangemessen, wenn ich jetzt etwas sage. Vers 17, auch ich will mein Teil erwidern. Auch ich will mein Wissen kundtun. Also er entschließt sich, jetzt kommt er aus der Reserve heraus. Es hat viel gebraucht. Und jetzt erklärt er auch, warum er das unbedingt muss. Er hält es nämlich nicht mehr aus. Vers 18, denn voll bin ich von Worten. Der Geist meines Innern drängt mich. Also innerlich ist er so erfüllt von dem Thema, was er jetzt weitergeben will. Und das ist eine Eigenschaft, die sollten alle Christen haben. Gemäß? Ja, ich meine jetzt mehr das Inbrünstige. Von Apollos heißt es, er war inbrünstig im Geist, Apostelgeschichte. Ja, also von Apollos, Apostelgeschichte 18, er war inbrünstig. So hat er gepredigt, nicht mit einer intellektuellen Kälte, so wie ein Dozent, bei dem einfach die Sache so dahinfließt, sondern er war selber ergriffen, Apostelgeschichte 18 am Schluss. Und jetzt schlagen wir auf Römer 12, da haben wir einen ganzen Katalog von direkten Verhaltensanweisungen für Christen. Und wo steht das? Lies doch ab Vers 11. Lies doch ab Vers 9, Sascha.
Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn.
Jawohl, seid brennend im Geist, sagt die Schlachter. Seid inbrünstig im Geist. Die Elbefelder. Ein innerliches Brennen. Also ganz so wie bei Jeremia, Kapitel 20. Das Wort Gottes war in ihm wie Feuer, sagt er. Und Vers 19, siehe, mein Inneres ist wie Wein, der nicht geöffnet ist. Gleich neuen Schläuchen will es bersten. Also Wein in einem Schlauch. Neuer Wein ist in der Bibel Traubensaft. Aber dann beginnt er zu gären. Und dann braucht er mehr Platz. Ja? Und dann gibt es Druck im Weinschlauch. Und so kommt er sich vor. Wie ein Weinschlauch, der jetzt platzen will. Ich will reden, dass mir Luft werde. Also er stickt fast. Will meine Lippen auftun und antworten. Und dann etwas ganz Besonderes. Dass ich nur Ja für niemand Partei nehme und keinem Menschen werde ich schmeicheln, denn ich weiß nicht zu schmeicheln. Sehr bald würde mein Schöpfer mich wegnehmen. Also er nimmt sich richtig vor, keine Parteilichkeit, sondern nur nach der Gerechtigkeit, nach der Wahrheit und keine Schmeichelei. 1. Timotheus 5, da wird gesprochen über einen Ältesten, der sündigt. Und zwar ist es ein Partizip Präsens, also einer, der am Sündigen ist. Das kann es geben. Und dann sagt Paulus, wie Timotheus das angehen muss. 1. Timotheus 5, Vers 20 bis 21.
Die, welche sündigen, weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust.
Danke. Man sollte noch übrigens Vers 19 dazu nehmen.
Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen.
Jawohl. Also bei einem Ältesten ist das so, da gilt nicht das Prinzip Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, so überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Sondern weil er so eine Verantwortungsposition hat, muss das auch, wenn es eben um etwas geht, das die Gemeinde betrifft, muss er auch öffentlich angegangen werden. Darum heißt es hier, überführe vor allen. Das ist nicht normal, ja, dieser Weg. Aber beim Ältesten, ja, vor allen. Und niemals ohne Zeugen. Das muss mit Zeugen ganz klar abgestützt sein. Das ist ein Schutz. Sonst kann eben einer angegriffen werden und die Sache hat kein Fundament. Da müssen ganz klare Zeugen da auftreten. Und jetzt, worauf ich hinaus wollte, Paulus sagt in Vers 21, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Also stell dir vor, du stehst vor Gott, du stehst vor dem Messias Jesus, du stehst vor den Hunderten von Millionen Engeln im Himmel, Offenbarung 5. Ernstlich bezeugst, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Ja, bei denen, die, mit denen man verwandt ist, so. Ja, oder die, die man besonders mag, so. Aber bei den anderen, ein anderer Maßstab, das geht gar nicht. Und Elihu sagt, wenn ich das tun würde, würde mein Schöpfer mich wegnehmen. Unglaublich, ein junger Mann, der eine solche Einsicht hat. Ja, das war jetzt alles Einführung in seine Rede. Und jetzt werden wir nächstes Mal dann in Kapitel 13 auf den Inhalt von dem, was in ihm eben sein inneres Fass zum Verplatzen bringt, was da herauskommt. Und es ist einfach wunderbar. Und werden auch die Person des Erlösers, des Sohnes Gottes in diesem Kapitel vorgestellt finden. Einfach grandios. Er baut richtig auf Hiob 19, 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dort finden wir die Antwort auf die schwierigen Fragen.